Religionen und ihre Verbreitung waren schon immer mit Bewegung, mit Aus- und Einwanderung verbunden. In der nächsten Viertelstunde hören wir von muslimischer und jüdischer Zuwanderung nach Berlin und Brandenburg. Als in den 1960er Jahren die sogenannten Gastarbeiter aus der Türkei nach Deutschland kamen, brachten einige von ihnen auch ihre Religion mit, den Islam, und bauten die ersten Gemeinden und Moscheen auf. Einer von ihnen war Abdulrahim Sözen. 1968 kam er als junger Mann aus der Türkei nach Ulm, 2 Jahre später nach Berlin und wurde im wahrsten Sinne des Wortes zu einem Baumeister der Berliner Moscheenlandschaft. Ich habe ihn vor ein paar Wochen in der Kreuzberger Mevlana-Moschee getroffen und mich mit ihm über die Gründung der ersten islamischen Gemeinden unterhalten. In der Kreuzberger Mevlana-Moschee ist Hochbetrieb. Zum Freitagsgebet haben sich hunderte Männer versammelt, die ihre Gebetsteppiche überall ausgerollt haben, wo ein Plätzchen frei ist. Im Hof, im Treppenhaus, in den Gebetsräumen. Die Mevlana-Moschee gehört zu den Berliner Gemeinden, die ein Moscheegebäude mit Minarett haben, wenn auch im Hinterhof. Ich treffe Abdulrahim Sözen in einem Unterrichtsraum des Gebäudes. Eigentlich ist die Mevlana-Moschee nicht seine Heimatgemeinde, aber er wohnt um die Ecke und kann nicht mehr so weit laufen. Abdulrahim Sözen ist ein feiner älterer Herr. Zu unserem Treffen kommt er im dunklen Nadelstreifenanzug, weißem Hemd und grauer Wollweste. Er trägt einen kurzgeschnittenen weißen Vollbart und eine kleine graue Gebetsmütze, die ihn als frommen Muslim ausweist. Heute ist Abdulrahim Sözen 79 Jahre alt und krank. Das Sprechen fällt ihm etwas schwer, aber er hat Unterstützung mitgebracht. Halil Kabakulak, Islamwissenschaftler und junger Mann aus einer befreundeten Gemeinde, übersetzt seine Erinnerungen. 1970 kam Abdulrahim Sözen nach Berlin. Als Arbeiter in der Metallindustrie und auf dem Bau. Damals gab es nur wenige Räume zum Beten, erzählt er.
In den Heimen haben sie gebetet. So, für die Festgebete haben sie Räume in den Kirchen bekommen. Und um die Räume anzumieten, war er persönlich aktiv.
Ob in den Wohnheimen der Arbeiter, in Kirchengemeinden oder Schulräumen, der Platz zum Beten wurde immer wieder zu klein, denn die Zahl der türkisch-muslimischen Arbeiter in Berlin wuchs. Abdulrahim Sözen selbst schloss sich bald dem Verein Koranschule e.V. im Wedding an und gab Kindern Koranunterricht. Das hatte er von seinem Vater gelernt. Bald expandierte sein Verein nach Kreuzberg. Abdulrahim Sözens Heimatgemeinde wurde die Fatih-Moschee in der Pfuhlstraße.
In der Fatih-Moschee haben die auch gesehen, dass die Moschee nicht ausreichend war. Deswegen haben die in einem Krankenhaus, dann haben dann die Leute gebetet und es kamen bis zu 500 Menschen.
In Bethanien am Marianenplatz haben sie gebetet, in dem ehemaligen Krankenhaus, das fast zeitgleich durch die Besetzung und den Rauchhaus-Song der Band Tonsteine Scherben berühmt wurde. Abdulrahim Sözen muss ein Organisationstalent gewesen sein. Er hat nicht nur mit seinem gebrochenen Deutsch, wie er selbst ironisch erzählt, die Räume zum Beten organisiert. Er hat auch dank seiner guten Kontakte zu Baufirmen Materialien für den Bau der Schehidlik-Moschee organisiert und stand beim Bau der Fatih-Moschee im Kreuzberger Wrangelkiez selbst auf dem Gerüst. Für Abdulrahim Sözen war es immer das Ziel, angemessene Räume für das Gebet zu haben und Moscheen mit Minaretten.
Die Minaretten sind auch ein Teil der Kultur. Deswegen ist es für ihn, also religiös gesehen, auch sehr wichtig, dass er diese Minaretten sieht, dass die Moscheen wirklich auch wie eine Moschee aussehen.
Inzwischen gibt es einige dieser islamischen Gebetshäuser in Berlin. Davon konnten die Pioniere des Gemeindelebens in Berlin nur träumen. Riem Spielhaus, Islamwissenschaftlerin an der Uni Göttingen, hat die Berliner Moscheenlandschaft erforscht. Die Räume, die die Moscheevereine Ende der 60er und in den 70er Jahren anmieten konnten, mussten billig sein, so Spielhaus. Sie trafen sich in Ladenwohnungen, in Fabriketagen, oft feuchten und dunklen Gewerberäumen. Nicht gerade die Atmosphäre für feierliche Gebetsstunden.
Dennoch war es wichtig, für die Gemeindemitglieder zusammenzukommen an einen Raum, den sie selbst bestimmten und an dem sie gemeinsam beteten, gemeinsam kochten und aßen.
Und um der Gemeinschaft eine offizielle Struktur zu geben, stand am Anfang immer die Gründung eines Vereins.
Eine der wichtigsten Regeln war, was man dafür noch brauchte, außer einer Satzung und dann dem Gang zum Notar. Das waren natürlich die 7 Gemeindemitglieder, die dann auch den Vorstand bilden konnten und mussten. In vielen Gemeinden ist es also so bis heute, dass es lediglich 7 Gemeindemitglieder gibt. Andere haben aber auch mehr als 200, 300 oder 400 volle Mitglieder.
Zu den kleinen Moscheevereinen, die nach wie vor in einem Wohnhaus ihre Räume haben, gehört die Mabet-Moschee in der Straße Alt-Moabit. Ein kleines blaues Schild an der Hausfassade weist darauf hin, dass der Verein hier untergebracht ist. Mabet, das ist das arabische Wort für Tempel. Im ersten Stock in einer großen, aber verwinkelten Wohnung ist der Gebetsraum eingerichtet. Gebetsnische und Kanzel sind aus dunklem Holz geschnitzt. Auf dem roten Teppich haben sich 4 Männer zum Mittagsgebet versammelt. Heute an einem Mittwoch ist nicht viel los. Freitags kommen wesentlich mehr zum Gebet, erzählt der 2. Vorsitzende des Vereins, Mehmet Başpınar.
Fast 60, 70 Leute. Wir erzählen immer die Schuhe.
Denn vor dem Betreten des Gebetsraums müssen alle ihre Schuhe ausziehen und in das Regal im kleinen Vorraum stellen. Das bietet einen guten Überblick über die Besucherzahlen. Die Mabet-Moschee ist 1990 gegründet worden und hier in diese Wohnung eingezogen. Heute hat der Verein für Integration und Bildung, wie er sich nennt, 43 offizielle Mitglieder. Am Wochenende gibt es Koranunterricht für die Kinder und Nachhilfeunterricht für die Schule. Mehmet Başpınar ist stolz, wie sich die jungen Gemeindemitglieder entwickeln. Er selbst ist noch auf Übersetzungshilfe von Bünyamin Şerahoğlu, einem jungen Gemeindemitglied, angewiesen.
Bu yeni generasyonda herkes zaten Almanca konuşuyor.
Bei der neuen Generation wissen eh alle die deutsche Sprache, worauf auch immer beim Freitagsgebet geachtet wird. Früher war es nur auf Türkisch, heute wird es erst auf Türkisch, dann auf Deutsch immer vorgelesen. Und die Kinder und Jugendlichen, die herkommen, auch auf deren Schulbildung wird geachtet. Mehr als 50% von Jugendlichen, die hier sozusagen aufgewachsen sind, auch zur Uni und haben dort ihren Abschluss gemacht. Also er meint, dass die weitere Generation sich besser fortbildet.
Das übersetzte Bünyamin Şerahoğlu, der schon als 7-Jähriger von seinen Eltern in die Mabet-Moschee geschickt wurde. Nun ist in den Moscheevereinen also die 2. und 3. Generation herangewachsen und muslimisches Leben Teil der Stadt geworden. 30 Jahre nach den ersten türkischen Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern kamen sogenannte jüdische Kontingentflüchtlinge aus den ehemaligen Sowjetrepubliken nach Deutschland. Etwa 200.000 Jüdinnen und Juden wanderten in den 1990er Jahren ein. Knapp die Hälfte von ihnen schloss sich einer bestehenden jüdischen Gemeinde an oder gründete eine neue Gemeinde. So wie Josef Weißblatt aus der Ukraine. Er ist eines der Gründungsmitglieder der neuen jüdischen Gemeinde in Frankfurt-Oder. Milena Hadati hat ihn dort besucht.
Eine Plattenbauwohnung in Frankfurt-Oder. Josef Weißblatt zimmert an einem Holzmodell für eine jüdische Trauerhalle. Ihre schlichte Fassade und Kuppel hat er nach Mustern von alten Synagogen und Gebetshäusern entworfen. Josef Weißblatt ist Jude und stammt aus der Ukraine. Seine Religion kann er aber erst praktizieren, seit er in Deutschland lebt.
Wir wurden in Deutschland richtig gut empfangen. Wir hatten gute Bedingungen. Wir haben Wohnungen bekommen und durften uns endlich offen zu unserem Glauben bekennen.
Josef Weißblatt wuchs in der Ukraine auf. Seine jüdischen Großeltern, Tanten und Onkel wurden im Krieg von der Wehrmacht und ukrainischen Nationalisten ermordet. Weißblatts Mutter war damals Lazarettschwester an der Front. Sie überlebte, hat aber vor lauter Trauer nie wieder Jiddisch gesprochen. Ihren Sohn hat sie allein aufgezogen und unter ihren jüdischen Geburtsnamen eingetragen, Weißblatt. Nach der Schule ging Josef in die Armee. Josef war damals nicht religiös. Bald musste der junge Soldat jedoch erfahren, dass ihm einiges an Chancen bei der sowjetischen Armee versperrt bleiben sollte. Der Grund? In seinem Personalausweis stand unter Nationalität das Wort Jevrei, also Jude. In den 80er Jahren ging Josef zum Kriegseinsatz nach Afghanistan.
Ich hätte Nein sagen können, weil meine Mama Kriegsinvalidin war. Aber ich habe befürchtet, dass alle sofort gesagt hätten, dass ich mich als Jude vor lauter Angst verdrückt hätte. Und das wollte ich nicht. Also bin ich ganz bewusst nach Afghanistan gegangen. Freiwillig, egal was kommt.
Bei einem Bombenangriff wurde Josef Weißblatt schwer verletzt und selbst zum Kriegsinvaliden. Seine Militärrente hatte er aber nach dem Ende der Sowjetunion nie bekommen. So bewarb er sich als jüdischer Kontingentflüchtling und kam mit seiner Frau Olga vor 20 Jahren nach Deutschland. Obwohl sie orthodoxe Christin ist, durfte sie gleich mitkommen. Ihre erwachsene Tochter konnte als Kind einer Christin erst Jahre später dazu kommen, als das Gesetz für Kontingentflüchtlinge erweitert wurde. Viele Nachkommen aus gemischt religiösen Familien fühlen sich bis heute zwischen allen Stühlen. Die jüdischen Gemeinden erkennen die Kinder nur als jüdisch an, wenn die Mutter Jüdin ist. Das kann Josef Weißblatt nicht verstehen.
In der Ukraine waren wir die Juden. Und meine Tochter haben sie Widowka genannt. Das ist ein Schimpfwort für Jüdin. Aber hier in Deutschland ist es andersrum. Die Juden akzeptieren meine Kinder nicht, weil meine Frau nur Ukrainerin ist, also keine Jüdin.
Die Gemeinde, die Josef Weißblatt mit aufgebaut hat, hat kaum Nachwuchs und schrumpft. Vor 10 Jahren wurde in Frankfurt-Oder ein jüdischer Friedhof angelegt. Dafür hat sich Josef Weißblatt stark eingesetzt. Er wünscht sich, dass irgendwann die Trauerhalle nach seinen Entwürfen und dem kleinen Holzmodell neben dem Friedhof gebaut wird. Und er hofft, dass seine Frankfurter Gemeinde noch lange erhalten bleibt.
Josef Weißblatt kam aus der Ukraine nach Frankfurt-Oder. Ein Beitrag von Milena Hadati und Alina Riasanova. Viele der vor 30 Jahren zugewanderten Jüdinnen und Juden leben heute in Armut. Hier angekommen, mussten sie oft in unqualifizierten Jobs arbeiten. Zudem werden ihre Berufsjahre und ihre Rentenansprüche aus der Sowjetunion nicht anerkannt. Auch Asia Gorban ist auf Grundsicherung angewiesen.
Jeden Mittwoch besucht Asia Gorban das Pflegeheim an der Harbardstraße. Man spricht Russisch. Salziger Hering wird serviert und es werden alte Lieder aus der Sowjetzeit gesungen. Viele der Bewohnerinnen und Bewohner des Pflegeheims müssen von Grundsicherung und Sozialhilfe leben. Einige sind dement. Doch Asia Gorban weiß, dass allen die Gemeinschaft hier gut tut.
Es macht mir Spaß. Ich bin eine Lehrerin und ich bin ein Mensch. Und wenn ich sage, erzähle etwas, dann ist es für mich sehr gut und für die Leute, welche hören mich.
Asia Gorban ist 88 und emigrierte vor fast 30 Jahren von Moskau nach Berlin. Doch eigentlich ist sie ukrainische Jüdin.
Dort gelernt in der Schule 10 Jahre, in der ukrainischen Schule. 20 Jahre zu Ende die Schule ist geworden, weil 4 Jahre habe ich nicht gelernt, war ich in KZ. War ich in Ghetto?
Ghetto, KZ und Krieg hat Asia Gorban mit viel Glück überlebt. Danach hat sie in Moskau studiert und dort bis zu ihrer Auswanderung 40 Jahre als Lehrerin gearbeitet. Ihren Beruf hat sie geliebt. Als sie nach Deutschland kam, war sie 59 und fand keine Arbeit mehr. Eine Rente bekommt sie deshalb nicht. Altersarmut, so lautet das Schicksal für viele der zugewanderten sowjetischen Juden. Dieses Problem ist seit vielen Jahren bekannt, doch eine Lösung nicht in Sicht. Die Bundesrepublik lehnt es ab, jüdische Zuwanderer im Rentenrecht genauso zu behandeln wie deutschstämmige Spätaussiedler und begründet das mit ihrer nicht-deutschen Herkunft. Volker Beck engagiert sich im 2020 gegründeten Tikva-Institut, eine NGO, die sich gegen Antisemitismus einsetzt. Er findet die Rechtslage diskriminierend.
Bei Spätaussiedlern wird die Arbeitszeit im Herkunftsgebiet angerechnet. Und die sowjetischen Juden kamen hierher sozusagen und starteten bei null in ihrem Arbeitsleben, auch wenn sie mit 50 oder 60 kamen und jahrzehntelang dort gearbeitet haben. Und das führt dazu, dass fast alle aus dieser Gruppe heute in der Altersarmut leben und nur Grundsicherung im Alter bekommen können.
Viele sowjetische Juden haben Familienmitglieder im Holocaust und im Zweiten Weltkrieg verloren. Andere schufteten als Zwangsarbeiter. Asia Gorban findet dennoch, es war eine gute Entscheidung, nach Deutschland zu kommen.
Deutschland ist jetzt nicht das Deutschland, was es war. Es ist ein demokratisches Land.
Etwa 70.000 der Zugewanderten sind arm im Alter. Die Politik versprach, einen Fonds für Härtefälle einzurichten, um Abhilfe zu schaffen. Passiert ist bisher nichts. Bitter, da viele Betroffene bereits am Ende ihres Lebens stehen. Volker Beck.
Wir haben wirklich durch die Zuwanderung wieder ein relevantes, sichtbares jüdisches Leben in Deutschland gehabt. Und alle Politiker behaupten immer, sie würden sich über dieses Geschenk freuen. Und es ist ja ein enormer Vertrauensbeweis, dass Jüdinnen und Juden ausgerechnet nach Deutschland wieder einwandern. Aber wenn wir uns darüber so sehr freuen, dann sollten wir sie wenigstens nicht diskriminieren.
Doch die nächste Bundesregierung wird offenbar an der Benachteiligung festhalten. Die Ampelkoalition plant wieder nur einen Fonds für Härtefälle.
Viele der vor 30 Jahren zugewanderten Jüdinnen und Juden leben heute in Armut. Susanne Heim und Markus Latton berichteten.